Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Wieder zurück in unserem Podcast. Ich habe mich schon gefreut, jetzt hier mit dir zu sprechen, denn auf der Cashflow-Konferenz in Frankfurt sind wir uns ja nicht begegnet. Ich war einer der tausenden Zuhörer bei deinem Vortrag. Lustigerweise bin ich direkt in den Saal gekommen. Ich war ein bisschen zu spät, ja, zu deinem Vortrag.
Gab es noch einen Platz?
Es gab noch wenige Plätze, ja. Nee, also tatsächlich, muss man überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Das war ein Riesensaal, in dem du da gesprochen hast, oder ein Riesenraum in der Messe. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze da gewesen sein sollen. Insgesamt waren, glaube ich, 6.000 Leute da. Also ich meine, 1.000 haben da bestimmt reingepasst. Und ich betrat den Saal und du sagtest in dem Moment, wie man den Ferrari über die Familienstiftung am besten steueroptimal anschafft. Da dachte ich, da bin ich doch genau richtig, ja. Genau mein Thema, wunderbar. Ansonsten war das, glaube ich, wirklich sehr gelungen, oder? Was hattest du für einen Eindruck?
Ja, absolut. Also es war gut besucht. Ich war ein bisschen früher dran, als ursprünglich geplant war das. Da mag ich mich auch nochmal entschuldigen bei denjenigen, die da den Anfang verpasst haben. Ich saß da hinter der Bühne, dann war es irgendwie so 11:15 Uhr war eigentlich der Auftritt geplant. Und der Vorredner von mir war dann auf einmal fertig und hat dann gesagt, ja, ciao, geht jetzt und so weiter. Und dann war so ein bisschen Nervosität hinter der Bühne und dann wurde ich so mehr oder minder da auf die Bühne geschubst, etwa eine Viertelstunde zu früh. Und dann haben mir ein paar Follower geschrieben, dass sie den Anfang verpasst haben. Du wahrscheinlich dann auch.
Ja, genau.
Und da war es am Anfang noch nicht ganz so voll, aber dann hat sich schon ordentlich gefüllt. Ich müsste auch nochmal nachfragen, wie viel da in der Halle waren, aber ich tippe mal, dürften schon so um die 2000 gewesen sein. Muss ich nochmal beim Veranstalter nachfragen. War auf jeden Fall ordentlich voll. Vor allem gegen Ende hin, wo ich dann im Zeitslot dann tatsächlich gesprochen habe. Und war, denke ich, ein guter Vortrag, dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich habe zwar das mit dem Ferrari in der Familienstiftung gesagt, habe aber, glaube ich, im Gegensatz zu manch anderem Vortrag auch die Nachteile von der Familienstiftung und allgemein auch die Schattenseiten, wenn man solche Konstrukte fährt, dargestellt. Und bin da auch im letzten, sagen wir mal, Drittel auch nochmal auf die Nachteile und auf die Alternativen eingegangen. Ich glaube, das haben so manche Vortragskollegen und Kolleginnen da nicht gemacht. Aber ich habe schon auch klar gemacht, da wo Sonne ist, da ist auch manchmal Schatten.
Ja, genau. Und ein bisschen Schatten wollen wir heute ja vielleicht auch noch verbreiten, ja. Also nicht nur wegen der Jahreszeit, sondern auch wegen einem steuerlichen Thema. Ich war nämlich auch so ein bisschen verwundert, als ich mir so das Line-up angeguckt habe von dem Programm, dass da stand, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber sinngemäß die Genossenschaft als Steuersparinstrument. Ja, wo ich jetzt gedacht habe, oh, interessant. Und kann das sein, dass das jetzt seit 2 Jahren eigentlich klar ist, dass das nicht funktioniert? Jetzt will man da hier 6.000 Finanzleute irgendwie in die Falle locken. Ich weiß nicht so genau. Also das würde ich gerne heute mit dir nochmal aufklären. Ich habe es jedenfalls auch, ich habe ja dann nach dir auch in so einem kleineren Raum noch einen Vortrag gehalten zum Thema Immobilien. War auch ganz cool. Das war mir dann auch wichtig, den Leuten das zu sagen, dass wie meine Meinung da ist zu der Genossenschaft und den Steuersparinstrument-Überlegungen. Lass uns das vielleicht mal aufgreifen, oder? Was denkst du?
Absolut, fällt da noch ein Satz davor. Also ich habe da sehr viele gute Vorträge gesehen, aber auch Vorträge, wo ich mir dann denke, also du hast auf jeden Fall gar keine Ahnung, worüber du gerade sprichst. Da war es ein wilder Mix. Ich glaube, da werden die Jungs und Mädels, die das veranstalten, auch draus lernen. Ja, ist natürlich, wenn man so eine riesige Veranstaltung macht, ja, da kann man natürlich das Qualitätsmanagement nicht bis ins kleinste Detail machen, aber ich glaube, die werden fürs nächste Jahr schon auch lernen, dass sie vielleicht den einen oder anderen da nicht mehr sprechen lassen und sich vielleicht eher auf eine qualitativ hochwertigere Inhalte dann fokussieren. Aber alles in allem ist ja gut, wenn jemand so viele junge Leute auch bringt. Ich meine, es gibt ja beispielsweise die Invest in Stuttgart, aber die zieht jetzt nicht so viele junge Leute. Also grundsätzlich ist es ja gut, wenn sich junge Leute für Finanzen interessieren, aber ich habe das auch gesehen, auch der Vortrag, der von mir war, ja, der vor mir war, war so, sag ich mal, naja, also wird jetzt auch nichts, also es ging auch um Immobilien und so weiter und so fort, aber ja, also sagen wir mal so, man kann jetzt nicht für alle sagen, dass die eine Rechtsform die beste ist und lass uns eben mal heute über die Genossenschaft als Rechtsform sprechen, das wird ja irgendwie ein heiliger Gral, so mehr oder minder verkauft. Ich dachte auch, so wie du, dass die Zeit auch so ein bisschen vorbei ist für die Genossenschaft, weil auch jetzt Finanzgericht Berlin-Brandenburg und auch das Bayerische Landesamt für Steuern dieses Jahr auch nochmal schriftlich ein paar Sachen klargestellt haben, da kommen wir nachher noch drauf. Aber die Genossenschaft wird scheinbar immer noch gut und gerne verkauft. Ich habe manchmal das Gefühl von manchen, die gar keine Ahnung haben, aber lass uns doch mal mit den Basics anfangen, was so eine Genossenschaft überhaupt ausmacht.
Also wir reden die ja jetzt so schlecht. Ja, die Genossenschaft ist eigentlich eine super interessante Rechtsform, um verschiedene Dinge umzusetzen, weil sie einfach es ermöglicht, dass sich vielleicht verschiedene Personen oder Unternehmen zusammentun, um sich gemeinschaftlich besser zu stellen. Ja, also man kennt ja Genossenschaften im Wirtschaftsleben in vielerlei Hinsicht. So ein bisschen denkt man manchmal, das ist was Veraltetes. Ja, also ich weiß nicht, wenn du an die Genossen, an eine Genossenschaft denkst, an welches Unternehmen du zuerst denkst, fällt dir was ein?
Ja, natürlich. Also Genossenschaft, ich habe ja früher mal in der Volksbank gearbeitet.
Ja, ja.
Und das ist eine eingetragene Genossenschaft. Und über viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte, meine sogar Jahrhunderte eigentlich, sehr erfolgreich. Also es gibt auch Positivbeispiele von Genossenschaften. So ein typischer Fall war, glaube ich, früher so eine Einkaufsgenossenschaft, auch im landwirtschaftlichen Bereich, ja, dass man sich da zusammengeschlossen hat und dann irgendwie, was weiß ich, Düngemittel beispielsweise gekauft hat. Also es macht schon Sinn, dass es diese Rechtsform gibt. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich nicht das Allheilmittel für alles.
Ja, genau. Also ich denke natürlich zuerst an die DATEV, ja, hier
unser
Software-Dienstleister, der Steuerberater, ja. Ich habe auch schon andere Software ausprobiert und bin natürlich, am Ende ist schon für uns Steuerberater DATEV eine riesen tolle Möglichkeit, ja. Und letztendlich ist es ja genauso, dass sich eben viele Steuerberater zusammengetan haben, diese Genossenschaft, ich weiß gar nicht, wann das Gründungsjahr war, vor unserer Zeit wahrscheinlich, errichtet haben, um eben zu sagen, wir bündeln die IT oder die Buchhaltungssoftware-Kompetenzen und wollen eben ein eigenes System entwickeln, was genau für unsere Bedürfnisse entwickelt ist. Dafür bündeln wir halt unser Kapital, unser Wissen und stellen das als Dienstleistung bereit und unsere Genossenschaftsmitglieder können das dann eben beziehen. Und also die Idee ist natürlich äußerst interessant und die muss auch gar nicht aus der Zeit gefallen sein. Ja, und dafür gibt es eben das Genossenschaftsgesetz, in dem das dann auch geregelt ist, wie das so ablaufen kann. Ja, man kann das schon mit 3 Personen gründen, so eine Genossenschaft, können 3 Menschen sein. Man könnte aber auch, ne, Fabian, wenn wir können das jetzt immer auch mal so ganz offen sagen, wenn wir jetzt sagen, Mensch, so eine Genossenschaft könnte für uns interessant sein, könnte man ja sagen, du gründest eine Genossenschaft mit deiner operativen GmbH und deine Holding GmbH, da seid ihr 3 Personen, perfekt, könntest du jetzt im Nachgang des Podcasts eine Genossenschaft gründen, ja?
Hab's nicht vor.
Wahrscheinlich richtig, ja. Aber letztendlich, es geht darum, dann eben gemeinsam mit den Genossenschaftlern, ja, dann eben wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Ziele zu verfolgen. Man will sich selbst helfen, man will Verantwortung und selbstverwaltend dann eben diese Ziele erreichen, die könnten im Wohnungsbau liegen, könnten in der Kreditvergabe liegen, könnten im Einkauf liegen, könnten im Verkauf liegen. Also vielfältige Möglichkeiten. Man will sich gemeinsam unterstützen und interessant ist eben auch, dass die Genossenschaft eigentlich so konzipiert ist, dass sie sehr demokratisch ist. Also das heißt, eigentlich hat jedes Mitglied eine Stimme. Also ganz egal, wenn es da jetzt einen gibt, der vielleicht mehr investiert hat, wenn man die Genossenschaft klassischerweise so ausgestaltet, wie es im Gesetz vorgesehen ist, hat halt jedes Mitglied eine Stimme und man muss dann eben eine demokratische Entscheidung treffen, ganz unabhängig davon, wer jetzt vielleicht die Mehrheit des Kapitals eingezahlt hat. Und zieht sich das dann sofort und das ist eigentlich die Idee. Ich glaube, damit wird es schon so ein bisschen klar, was eigentlich dahinter steckt, oder?
Ja, absolut. Bei der Volksbank gab es immer so Genossenschaftsanteile. Da hat man so eine goldene Volksbankkarte bekommen und dann war man auch Teilhaber der Bank. Ja. Also die Grundidee ist ja nicht schlecht. Ja,
ja, ich habe das auch gemacht. Ich habe die meisten Genossenschaftsanteile gezeichnet, die möglich waren. Weil ich glaube, die Rendite ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, die 5-6%. Aber so eine goldene Karte habe ich nicht bekommen, ja, falls jemand hier von meiner Volksbank zuhört. So eine goldene Karte würde mich schon interessieren. Aber egal. Jedenfalls ist natürlich jetzt die Idee, jetzt sind wir ja Steuerexperten, Fabian, ja, glaube ich, würde ich diesen Titel, den können wir uns auch geben. Und jetzt ist man ja immer auf der Idee, auf der Suche nach Optionen aus den Gesetzen noch irgendwas rauszuholen, um Steuern zu sparen. Das ist ja legitim, ja, kann man ja machen. Und wenn man jetzt so über die Genossenschaft spricht, kann man ja sagen, wie könnte man das denn jetzt für sich ausnutzen? Und dann könnte man ja sagen, na Moment mal, im Genossenschaftsgesetz im Paragraph 1 Absatz 1, ja, also sozusagen der ersten Vorschrift, die ja doch ganz maßgeblich ist für diese Rechtsform, steht, ich zitiere mal, eine Genossenschaft ist eine Gesellschaft, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale und kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. Das heißt letztendlich, also das steht so Zitat Ende, ja, und das heißt natürlich, es geht vor allem darum, alles für die Mitglieder zu tun. Und dann könnte man jetzt überlegen, na warte mal, wenn das so in diesem Gesetz so maßgeblich oben drüber steht, über alles andere ja dann seinen Schatten wirft, dann müsste das doch auch gelten, dass man also die Möglichkeit schafft, dass diese Genossenschaft vielleicht Einnahmen erzielt, ja, zum Beispiel aus Unternehmensberatungen, die sie macht für andere Unternehmen, die man hat. Also ne, wie auch immer, die Genossenschaft braucht Einnahmen, das ist ja erstmal okay. Und dann kann sie doch vielleicht Ausgaben tätigen, die den Mitgliedern dienen. Und dadurch kann man den Gewinn der Genossenschaft vielleicht auf Null bringen, ja. Und letztendlich ist das auch so die Idee, die hinter diesem Modell der Familiengenossenschaft steht oder diesem Steuersparmodell, Anführungszeichen zu, dass man es also schafft, die Genossenschaft mit Einnahmen zu versorgen, indem man irgendeinen Geschäftsbereich vielleicht von seinen bestehenden unternehmerischen Aktivitäten auf die Genossenschaft verlagert und dann Ausgaben erzeugt. Und ich sag mal so, Ausgaben erzeugen, das fällt ja jedem nicht schwer. Ja, also man kann ja in den Urlaub fahren, man kann sich einen neuen Pool bauen lassen, man kann ein Wohnmobil kaufen, man kann ein Ferienhaus kaufen, man kann die Sauna anschaffen und unterhalten und so weiter. Also Ausgaben sind vielfältig. Und jetzt weiß natürlich jeder, der im Steuerrecht bewandert ist, naja, das sind alles, was ich jetzt aufgezählt habe, sind ja private Ausgaben. Was soll das sein? Aber wieso soll das eine Ausgabe bei der Genossenschaft sein? Und da fängt eben die Argumentation an, dass man sagt, naja, dieser erste Paragraph im Genossenschaftsgesetz, der überschattet ja alles und es geht ja darum, dass die Genossenschaft nur den Mitgliedern dient. Also muss die ja auch die privaten Ausgaben für die Mitarbeiter, für die Genossenschaftler übernehmen können. Wie ist denn da deine Meinung zu?
Ja gut, ich meine, ich weiß ja, wie es ausgeht. vor allem das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg hat ja gezeigt, okay, ja, wenn man natürlich irgendwie, was weiß ich, so Familiengenossenschaft bildet und dann so die private Lebensführung damit finanziert, also was weiß ich, Urlaub, Shopping, andere private Anschaffung, dann darf man das nicht steuerlich als Betriebsausgaben absetzen, ja, private Kosten können da nicht abgezogen werden.
Ne? Also, aber warum eigentlich nicht, ja? Warum kann die Genossenschaft nicht ihre die privaten Ausgaben für ihre Mitglieder einfach so steuerlich absetzen? Die Antwort ist ja relativ einfach und eigentlich auch jedem Steuerfachmann sofort eingänglich, warum das so ist. Und das ist, weil natürlich eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt. Das ist ja das, was das Steuerrecht regelt, wenn eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH oder auch eine Körperschaft, also die Genossenschaft ist ja keine Kapitalgesellschaft, aber eine Körperschaft, ja, und für die gelten eben die Regelungen der verdeckten Gewinnausschüttung auch, und wenn die jetzt einfach irgendwas an ihre Mitglieder zahlt, was eigentlich privat ist, ja, und privat veranlasst ist durch die Mitglieder und nicht durch die Geschäftstätigkeit, dann ist das eine verdeckte Gewinnausschüttung, das heißt, man würde einfach unterstellen, dass das hier den Mitgliedern zugeflossen ist. Und darauf muss man eben die Abgeltungssteuer zahlen, 25% plus Soli, also 26,375%. Und da fängt natürlich auch, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen uns wirklich nochmal eingänglich mit den Argumenten beschäftigen, das wollen wir ja hier auch, ne? Dann sagen die Befürworter des Modells natürlich, naja, Moment mal, so eine Körperschaft hat ja keine private Sphäre. Ja, das ist eine Gesellschaft, die ist für sich da. Und wenn die eben private Ausgaben tätigt für die Mitglieder, was sie ja angeblich laut Gesellschaftszweck auch darf, weil das steht ja so im Gesetz, dass sie die Mitglieder fördern muss sogar. Und wenn eben das Mitglied jetzt eine neue Sauna will, dann muss die Genossenschaft halt die neue Sauna kaufen. Dann ist das ja erstmal okay, dass diese Ausgaben getätigt werden. Und bis dahin könnte man ja auch mitgehen. Da kann man ja sagen, na gut, okay, dann ist das halt Geschäftszweck und dann muss es halt so sein, dass jetzt diese Sauna gekauft wird. Könnte man ja erstmal so weit noch mitgehen, ich zumindest. Ja. Aber dann kommt eben das Steuerrecht und sagt, naja, Moment, wenn ein fremder Dritter Geschäftsleiter etwas angeschafft hätte, was dem Geschäftszweck eigentlich gar nicht dienlich ist und nur im Interesse der Gesellschafter oder Mitglieder der Genossenschaft in dem Fall dann erfolgt, dann liegt halt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Man muss diese Steuern zahlen und kann diese Ausgaben nicht von der Steuer absetzen. Das ist ja dann die Rechtsfolge. Und tatsächlich, wenn man da mal so ein bisschen in die Literatur einsteigt, muss man schon ein bisschen suchen, um die Frage beantwortet zu bekommen, kann denn überhaupt so eine verdeckte Gewinnausschüttung bei einer Genossenschaft vorliegen? Da könnte man sich drüber streiten, ob das sein kann, aber eigentlich zeigt die Rechtsprechung schon seit langem, da gab es mal so ein BfH-Urteil vom 28.10.2015, dass das ganz normal auch für die Genossenschaft gelten muss. Da ging es mal um so eine, ich meine, das war auch so eine Volksbank wahrscheinlich, das ist aus dem Urteil nicht ganz klar, aber da ging es um ein Bonusmodell für Genossenschaftsmitglieder, die also dann, wenn sie irgendwas getan haben, eine Auszahlung bekommen haben von der Genossenschaft. Und das sollte nicht versteuert werden. Da hat man eben auch argumentiert, naja, bei der Genossenschaft kann es ja keine verdeckte Gewinnausschüttung geben oder es ist ja in unserem Geschäftszweck und auch etwas für die Mitglieder zu tun. Da hat aber der BfH schon gesagt, nein, also auch bei der Genossenschaft gibt es eine verdeckte Gewinnausschüttung, aber man soll bei der Frage, ob die jetzt wirklich vorliegt oder nicht, schon so grob die Besonderheiten der Genossenschaft berücksichtigen. Das heißt grundsätzlich ja, Achtung, ihr müsst darauf achten, es könnte eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der Genossenschaft geben, aber nicht ganz so hart die Kriterien vielleicht wählen wie bei der GmbH. So würde ich das vielleicht in ganz hemdsärmlichen Worten zusammenfassen, das Urteil. So, dass es eigentlich schon erstes Indiz gab, dass man sagen konnte, naja, so richtig weit wird man damit nicht kommen, wenn jetzt hier die ganzen privaten Ausgaben getätigt werden. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe das wirklich, das war jetzt seit 2-3 Jahren ganz extrem in Social Media das Thema. Hier Alex Fischer und so hat das ja auch befeuert oder befürwortet, gecoacht, ja, und man hat sich da als Steuerberater, ich weiß nicht, hören vielleicht jetzt viele zu, die dann auch sagen, ja, ich habe mich darüber auch immer sehr geärgert. Man hat dann immer die Mandanten gehabt, die haben einem dann die Rechnung gezeigt, ja, ich war jetzt für 10.000 Euro habe ich hier bezahlt für so ein tolles Steuercoaching, kannst du das mal bitte für mich buchen als Kosten? Und übrigens, hier sind meine Vorschläge, ich möchte jetzt eine Familiengenossenschaft gründen. Und dann hat man natürlich da auch entsprechend entgegenargumentiert und das, was ich auch so anstrengend fand und ich glaube viele Kollegen auch, dass man dann da wirklich auf bei der Gegenseite, also dann hat man natürlich gute Argumente vorgelegt, warum das nicht funktioniert und die Gegenseite hat einen dann für dumm verkauft, also oder so, als ob man zu blöd wäre, das Steuerrecht zu argumentieren und am Ende waren das dann eben irgendwelche Coaches in Anführungsstrichen, die wahrscheinlich nicht mal irgendwie eine richtige kaufmännische Ausbildung haben, die dann der Meinung waren, das Steuerrecht gut zu verstehen. Deswegen kann man, glaube ich, dankbar dafür sein, dass jetzt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg das nochmal relativ deutlich klargestellt hat, dass dieses Modell halt nicht funktioniert, oder?
Absolut, absolut. Also das war deutlich und dann gab es vom Bayerischen Landesamt für Steuern auch nochmal eine Verfügung, die haben sich da wohl auch, sagen wir mal, nochmal genötigt gesehen, trotz der Gerichtsurteile, dann nochmal so eine Verfügung rauszuhauen, die auch nochmal gesagt hat, die ist vom 2. April 2025, dass eben diese Aufwendung zur privaten Förderung von Genossenschaftsmitgliedern eben für Shopping, Reisen etc. pp. Nicht betrieblich veranlasst sind und auch nicht vor Steuer abzugsfähig. Also 2025 war für diejenigen, die eine Genossenschaft haben, eine Familiengenossenschaft haben, ein schweres Jahr.
Vor allem überleg mal, wie dreist, ja, dass man dann sogar versucht, den Vorsteuerabzug geltend zu machen.
Ja, aber das haben ja scheinbar einige gemacht, sonst hätte sich das Bayerische Landesamt für Steuern irgendwie nicht da gesehen, nochmal so ein Ding rauszuhauen. Also, jo.
Aber ich muss mal wieder die Lanze hochhalten. Ja, Sachsen-Anhalt hat das natürlich zuerst veröffentlicht. Letztes Jahr schon gab es auch eine Verfügung. Die Bayern sind jetzt die Zweiten, die das nochmal klarstellen. Und ja, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Ne? Also das Finanzgerichtsverfahren ist jetzt zum Ergebnis gekommen. Eindeutig, es ist nicht möglich, mit so einer Genossenschaft diese Steuervorteile zu erzielen, dass man einfach irgendwelche privaten Ausgaben da absetzen kann. Und hat auch keine Revision zugelassen. Also hat eben gesagt, nee, das ist auch gar nicht höchstrichterlich zu klären. Das ist alles klar, da gibt es gar keinen Zweifel. Und hat die Revision nicht zugelassen. Das heißt, das Verfahren darf eigentlich nicht zum BFH. Aber die Kläger haben natürlich gesagt, naja, Moment, wir wollen das, wir legen die Nichtzulassungsbeschwerde ein. Und der BFH muss jetzt prüfen, ob das Finanzgericht zu Unrecht die Revision nicht zugelassen hat. Und da ist meines Erachtens noch keine Entscheidung getroffen worden. Das heißt, da ist noch so ein bisschen Resthoffnung. Aber jetzt spreche ich mal wieder hier unsere Betriebsprüfer an, die hier zuhören. Ich wundere mich, dass es da jetzt auch noch nicht so richtig irgendwie Strafverfahren oder sowas gibt, weil gerade jetzt in der Situation, wo ja eigentlich klar ist, also verschiedenste Finanzbehörden haben klargestellt, dass das nicht geht. Du kannst wahrscheinlich die Steuerliteratur hoch und runter lesen. Du findest nirgendwo eine fundierte Meinung von irgendeinem Literaturschreiber, dass das irgendwie funktionieren könnte. Und du machst es trotzdem. Da ist ja eigentlich eindeutig, dass man da vielleicht strafbar sich verhält und hier versucht, sich ungerechtfertigt Steuervorteile zu verschaffen, die dann vielleicht in einem Strafverfahren münden könnten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber oder wie Absolut. Das unsere Kollegen vom Finanzamt sehen. Ich habe natürlich jetzt nicht solche Fälle, aber so richtig viel gelesen, dass man da groß aktiv geworden ist, habe ich jetzt auch noch nicht. Und zumal wirklich auch viele, man ist ja dann auch so in vielen Steuerberatergruppen und so, ne, da haben wirklich schon seit Jahren auch immer alle gesagt, das muss doch die Steuerberaterkammer verhindern, dass diese Quatschseminare eben so einen Unsinn beraten. Und jetzt ist es ja offensichtlich immer noch so, dass auf so großen Konferenzen da Leute unterwegs sind, die das Modell immer noch propagieren in dieser jetzigen Situation. Das ist ja also höchst gefährlich, würde ich sagen.
Aber ich, ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube ja, dass es immer Sachen geben wird, die da irgendwie gesagt werden, die halt nicht stimmen. Und dann ist auch die Frage, selbst wenn jetzt, es ist ja die Rechtslage ist eigentlich relativ klar, ja. Aber ich glaube auch, selbst wenn jetzt nochmal ein Urteil kommt, nochmal eine Verfügung und machst du, guck, was, es wird immer noch irgendwelche Kasper geben, die dann immer noch sagen, es funktioniert. Ja? Also ich glaube, da wird man nicht drum rumkommen, ja.
Wie ist denn das? Im Endeffekt gibt's ja auch hier unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der so recherchiert bei sowas und das aufdeckt. Hast du mir nicht gesagt, du hast da was mitbekommen?
Die ARD war auf jeden Fall vor Ort und hat, glaube mit dem Y-Kollektiv da eine Art Doku gedreht. Ich denke auch, dass da was kommt. Ich hoffe natürlich auch, da ich die Jungs und Mädels der Konferenz kenne, dass das objektiv dann betrachtet wird, weil es gab ja auf der Konferenz schon auch gute Vorträge. Hat jetzt nicht jeder gesagt, keine Ahnung, eine Genossenschaft ist das Allheilmittel oder was weiß ich. Man wird automatisch schnell reich, wenn man XY macht. Also es gab natürlich, und ich würde jetzt mal einfach unsere beiden Vorträge da mal als Beispiel nehmen, auch, sagen wir mal, fachlich fundierte Vorträge ohne so Effekthascherei, die auch mal die Nachteile von einer Rechtsform beispielsweise dargestellt haben. Aber klar, es gab natürlich auch andere Vorträge, wo man sich dann doch verstärkt gedacht hat, okay, ist ja ganz interessant, was da so alles gesagt wird. Ja, bin mal gespannt, aber ich glaube, dass da die Veranstalter auch draus lernen werden. Und am Ende ist es ja gut, wenn gute Finanzinfos in die Breite der Bevölkerung kommen, weil die Schulen bekommen es ja aktuell auch nicht so wahnsinnig gut hin, zumindest je nach Schulform und Bundesland.
Na gut, also das heißt, wer sich jetzt vielleicht hier als Hörer Gedanken macht, weil er so eine Genossenschaft gegründet hat und das jetzt so versucht hat, der, ich glaube, es wäre sehr schlau, jetzt da auch proaktiv zu überlegen, das zu bereinigen und vielleicht für diese privaten Ausgaben noch eine Lösung zu suchen, die dann dem entspricht, was wohl sich als Recht durchsetzen wird. Also Fabian, wenn der BFH jetzt hier die Revision zulässt und anderweitig entscheidet, ich weiß nicht, was ich dann da würde ich darauf wetten, dass das nicht passiert, aber wenn doch, keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, da würde ich fast mitwetten, wobei ich bei manchen Sachen auch schon bei Steuerwetten falsch gelegen habe, muss ich sagen. Ja. Ja, vor Gericht, ja, und bei den Steuern ist mein Gottes Hand. Und auch vor See auch noch.
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, mit der Genossenschaft Steuern zu sparen, die kann vielleicht sogar zum Erfolg führen. Ich finde, die sollten wir auch noch mal mit der Vollständigkeit halber nennen. Und zwar geht es damit darum, dass man mit einer Genossenschaft vielleicht die Wegzugssteuer optimieren oder umgehen kann oder vielleicht auch die Schenkungssteuer. Wie soll das gehen? Diese Möglichkeit hängt letztendlich auch mit der Struktur der Genossenschaft zusammen und ist tatsächlich auch deutlich klarer und vielleicht sogar unzweifelhafter. Es ist ja so, wenn man so eine Gesellschaft gründet, ja, wie eine GmbH. Dann hat diese GmbH gewisse Werte, Vermögen, Schulden, am Ende ein Eigenkapital, ein Unternehmenswert. Und wem gehört dieser Wert? Natürlich den Gesellschaftern. Ja, wenn die sich irgendwann mal dafür entscheiden, die Gesellschaft platt zu machen, dann wird die liquidiert und das Vermögen wird ausgekehrt an die Gesellschafter. Oder man kann seinen GmbH-Anteil kündigen und in der Regel steht im Gesellschaftsvertrag oder wenn es nicht drin steht, ist es wahrscheinlich unzulässig, dass man einen Anspruch auf ein Abfindungsguthaben hat, was dann dementsprechend entspricht, was das Unternehmen auch wert ist. Also das ist bei der GmbH der Fall. Jetzt haben wir natürlich bei der Genossenschaft, das ist ja auch eine Körperschaft und letztendlich irgendwie geht es ums selbe. Es gibt einen Mantel, da drin ist Vermögen und es gibt Mitglieder, / Gesellschafter, ne? Und bei der Genossenschaft ist es ja so, da steht die Mitgliederförderung im Fokus. Okay, kann man ja machen, ist erstmal nicht schlimm. Diese Mitgliederförderung hat aber letztendlich zur Folge, dass in dem Genossenschaftsgesetz, und zwar ist das in dem Paragraphen 73, drin steht, dass wenn ein Genossenschaftsmitglied aus der Genossenschaft austritt, hat er einen Anspruch auf sein Guthaben, was er mal eingezahlt hat. Also letztendlich auf sein Nennkapital. Das heißt letztendlich, wenn du bei deiner Volksbank irgendwann mal den Vertrag kündigst und das Bankkonto wechselst und du hast mal 1.000 Euro eingezahlt, kriegst du 1.000 Euro zurück. Auch wenn diese Volksbank vielleicht mittlerweile ihren Wert verdoppelt hat, weil sie eben sehr gut gewirtschaftet hat. Kriegst du nicht 2.000 Euro zurück, obwohl das Unternehmen ja doppelt so viel wert geworden ist, sondern immer nur das, was du reingezahlt hast. Das macht natürlich für viele Situationen Sinn, ja, oder so Wohnungsbaugenossenschaften gibt es ja auch viele, wo man dann sagen kann, wenn man die Wohnung bekommen will, muss man Genossenschaftsmitglied werden und natürlich entwickeln sich die Immobilienpreise steigend und dann bekommt man eine jährliche Dividende ausgezahlt, aber dein Genossenschaftsanteil wird nicht wertvoller, weil sonst könnte die Genossenschaft ja vielleicht auch, wenn du austrittst, das gar nicht zurückzahlen. Also so eine Regelung macht schon Sinn und trifft, glaube ich, auch ganz gut diesen Zweck der Rechtsform, ja. Und da könnte man natürlich jetzt auch sich überlegen, naja, Moment, wenn ich jetzt also wie kann ich das für mich nutzen, ja? Sind wir wieder bei dem Punkt, man könnte ja mit 3 Leuten so eine Genossenschaft gründen und das können nahe Angehörige sein oder eben auch eigene Firmen von einem selbst. Und dann könnte man natürlich überlegen, da Assets in diese Genossenschaft zu bringen. Und wenn ich dann zum Beispiel austrete, kriege ich ja nur meine 1.000 Euro, die ich mal eingezahlt habe. Und ansonsten nichts, auch wenn die Genossenschaft viel wertvoller geworden ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt als seine ganzen Assets in diese Genossenschaft bringen würde und man dann aus Deutschland wegziehen würde oder die Anteile an jemand anderen schenken würde, hätte man ja immer noch den hohen Anspruch auf Gewinnausschüttung, ja, den man dann verschenkt oder dann mit ins Ausland nimmt. Aber die Bewertung der Anteile muss ja auf den Nennwert beschränkt bleiben, also das, was man mal eingezahlt hat, weil laut dem Gesetz darf man ja nicht mehr bekommen, wenn man austritt. Und interessanterweise sieht das auch das Finanzamt so. Die sagen also in den Richtlinien zum Bewertungsgesetz, wie Genossenschafts Anteile zu bewerten sind. Und die sagen eben da auch, dass letztendlich die Genossenschaftsanteile nicht klassischerweise nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren beispielsweise zu bewerten sind, sondern einfach nur mit dem Nennwert. Also das, was man mal eingezahlt hat und beim Austritt zurückbekommen würde, das ist auch das, mit dem die Genossenschaftsanteile zu bewerten sind. Und das steht in den Richtlinien der Finanzämter. Das heißt, wenn man jetzt dann eben das hinbekommt, dass man seine ganzen Assets in die Genossenschaft überträgt, dann aus Deutschland wegzieht, dann kann man sagen, ja, ich zahle 4.000 Euro Wegzugssteuer, obwohl da vielleicht Millionenwerte drin stehen, ne? Oder wenn man jetzt das verschenkt an eine Stiftung oder wie auch immer. Das ist wiederum eine Gestaltung, wo ich sagen würde, klingt interessant und ist eigentlich sicherlich auch weit weg von irgendeiner Straftat, weil es ja sogar in den Verwaltungsanweisungen so steht. Aber da steht natürlich auch drin, da gibt es ja diesen Paragraph 12 im Bewertungsgesetz, wo geregelt wird, wie bewertet man Anteile. Da steht eben drin, wenn besondere Umstände dazutreten, dann kann auch ein höherer Wert angenommen werden als dieser Nennwert. Das heißt, wenn ich jetzt beim Finanzamt arbeiten würde und richtig Bock hätte, was ja die meisten haben, würde ich wahrscheinlich sagen, nö, das akzeptiere ich nicht, weil ich sehe ja hier, dass die Genossenschaft eigentlich viel mehr wert ist und alle anderen, die hier beteiligt sind, ist ja deine Frau und deine anderen GmbHs vielleicht, da will ich den höheren Wert zugrunde legen. Da gibt es aber natürlich, mir zumindest nicht bekannt, irgendwie Rechtsprechung gibt es nicht, meine ich, die das dann, wo man sich dran orientieren könnte. Das heißt, da ist man noch auch so ein bisschen vielleicht darauf angewiesen, dass das Finanzamt da mitspielt oder das vielleicht nicht entdeckt. Und dann kann das schon funktionieren, oder was meinst du?
Ja, absolut. Ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt im Hinterkopf, wenn man sich da behält, okay, da gründe ich doch auch mal, sagen wir mal, für die private Vermögensverwaltung, ja, für die Kapitalanlage in der Genossenschaft, da ist man, glaube ich, in der aktuellen Zeit eher, ja, sagen wir mal, falsch unterwegs, denn es wurde jetzt Ende Juni ein neuer Gesetzesentwurf zur Modernisierung der Genossenschaft veröffentlicht, um eben auch, sagen wir mal, die bloße Kapitalanlage einzuschränken oder gar ja, zu verbieten. Und wenn dieses Gesetz so durchgeht, ja, dann sind die eh schon seine eingeschränkten Möglichkeiten bei der Genossenschaft für Kapitalanlagen etc. dann noch weniger gegeben. Also ich glaube, die Richtung, in die die Genossenschaft wandert, auch im Hinblick auf die zwei Gerichtsurteile, die wir genannt haben und auch auf die Verfügung vom Bayerischen Landesamt versteuern und eben jetzt durch diesen neuen Gesetzesentwurf gehen eher weg, ja, von solchen, sagen wir mal, Verwendungsformen.
Das finde ich ja auch interessant. Also ich glaube, dass so ein Gesetzesentwurf kommen wird, ist auch schon länger bekannt. Ja, deswegen haben wir jetzt unseren Mandanten auch gar nicht so sehr geraten, dieses Modell zu wählen mit den Genossenschaften. Der ist jetzt aber auch veröffentlicht und an die Verbände geschickt worden am 25. Juni. Und da steht halt letztendlich drin, dass die bloße Kapitalanlage kein zulässiger Förderzweck einer Genossenschaft ist. Dass das insofern in diesem Paragraphen 1, meine ich sogar, ergänzt werden soll, dass das eben nicht zulässig ist, so eine Genossenschaft zu haben, die nur Kapitalanlagen macht und ansonsten eben keinen Geschäftsbetrieb hat, wie jetzt eben Kreditinstitut betreiben oder Waren einkaufen oder gemeinsam Waren verkaufen oder wie auch immer. Und das Problem ist ja, dass es eigentlich ja bisher unter dem Sinn und Zweck des Genossenschaftsgesetzes schon gar nicht so gedacht war, dass man so eine Genossenschaft insofern missbraucht. Ja, so würde das der Gesetzgeber jetzt hier wahrscheinlich bezeichnen. Aber wahrscheinlich haben es eben doch viele dann geschafft, so eine Genossenschaft eingetragen zu bekommen. Ne? Und das heißt, man hat jetzt das Problem. Und was natürlich lustig in Anführungsstrichen, für die Betroffenen natürlich nicht, aber was das große Problem wäre, das ist dann so ein bisschen wie beim Brexit, würde ich sagen, weil wenn diese Gesetzesergänzung kommt und du hast so eine Genossenschaft, die nur Kapitalanlagen als Förderzweck hat, dann ist ja deine Genossenschaft eigentlich gar nicht zulässig laut dem Gesetz und dürfte ja eigentlich gar nicht mehr als Genossenschaft anerkannt werden, was dazu führen müsste, könnte man zumindest so mal weiterspinnen, dass die Finanzämter sagen müssten, naja, das ist kein zulässiger Förderzweck, den ihr habt, das ist also keine zulässige Genossenschaft, eigentlich seid ihr nur eine GbR. und mit der Folge, dass das Ganze dann eigentlich zu liquidieren ist und da die Gewinnausschüttungen fingiert und zu besteuern wären. Da bin ich auch mal gespannt, ob es dann vielleicht Übergangsregeln oder so gibt. Das gab es ja beim Brexit dann auch. Also auch was das Ziel angeht, die Wegzugssteuer, Schenkungssteuer zu vermeiden, ist die Genossenschaft wahrscheinlich jetzt nicht so das beste Vehikel mehr, meine ich.
Ja, absolut. Ja, dann vielleicht doch die Familienstiftung oder die GmbH und KKG, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht.
So sieht's aus, ja. Fabian, und wenn es funktioniert, also wenn der BFH doch sagt, es klappt, ist mir eingefallen und wir sind ja beide skeptisch, dann machen wir hier aus dem Podcast eine Genossenschaft.
Das steht, ja. Hand drauf.
Ja, das ist unser Wetteinsatz. Mal gucken. Ja, super. Also ich glaube, das war insofern dann mal abschließend unser Wort zur Genossenschaft. Aber nichtsdestotrotz, ja. Wer ernsthaft vorhat, gut zusammenzuarbeiten, kann auch, glaube ich, die Genossenschaft für sinnvolle Zwecke nutzen. Es gibt ja auch gemeinnützige Genossenschaften, ja, auch in diesem Bereich. Das ist, glaube ich, eine interessante Rechtsform. Also jetzt nicht davon abhalten lassen, über diese Rechtsform nachzudenken.
Die Genossenschaft ist wie so ein gutes Küchenmesser. Ja, wenn man es für die richtigen Dinge benutzt, dann ist es sinnvoll. Ja.
Vielleicht kann ich ja hier auch mal eine Empfehlung abgeben. Ja, mein Vater hat tatsächlich da ein Buch zugeschrieben, das heißt Vereint Echt? Mit Potenzial. Ja, also da geht es nicht nur um Genossenschaften, aber auch. Also wer sich da auch in dem gemeinnützigen Bereich vielleicht dafür interessiert, mal zum Thema, wie gründet man so einen Verein oder so eine gemeinnützige Organisation, unterhält die, betreibt die, dem kann ich auch das Buch Vereint mit Potenzial natürlich empfehlen. Ja, darf ich heute stark. Auch mal eine Buchempfehlung abgeben, ja.
Ja, sehr gut. Oh, das ist ja relativ neu sogar, sehe ich hier gerade. Ja, ja. Vom Roland Gebert, ja, 2023.
Ja.
Ja, stark. Ja, guck mal, da habe ich jetzt auch noch was gelernt von dir, Christian. Ja,
ja, vielleicht lass uns mal noch einen Punkt ansprechen. Ich will jetzt nicht nochmal ausatmen, aber die 3 Minuten darf man sich, glaube ich, auch noch anhören. Es gibt auch die EWIF.
Ja, ja. Oh, da machen wir jetzt aber ein großes Ziel. Da köppen einer mal einen
extra Podcast. Ja, okay, dann machen wir das extra, ja.
Ja,
okay.
Ja.
Also seid gespannt, die EWIF bitte auch mit Vorsicht genießen, ja.
Vielleicht ja, ja, da wird die nächste Sau durchs Dorf getragen. Aber können wir gerne auch mal, was ich jetzt verstärkt sehe, da ich jetzt 2 Rechnungen bekommen habe, von Freelancern, die über eine amerikanische LLC, die als Personengesellschaft gewertet wird, Dienstleistungen abrechnen und wiederum irgendwo keine Ahnung wo sitzen. Ja, also das scheint auch hochzukommen. Ja,
da gibt es ja auch diese Influencer, da gibt es auch so ein, keine Ahnung, wie der genau heißt, staatenlos oder so, ne, der dann auch immer so ein, macht ja ganz, ganz, ganz nette Videos, wirkt so als cooler, entspannter Typ. Ich glaube, da steckt auch dahinter, dass man die LLC irgendwie nicht pfänden darf und dass das ja deswegen auch super wäre, da das Vermögen hin und her zu transferieren. Und natürlich auch, wenn du im Ausland tätig bist, hast du, glaube ich, eine ganz gute Abschirmwirkung. Aber am Ende bleibt es natürlich so, wenn du der Geschäftsführer oder vielleicht sogar faktische Geschäftsführer so einer LLC in den USA bist, dann ist die Bude auch in Deutschland steuerpflichtig, solange man hier halt lebt, ja.
Absolut, da muss man ordentlich aufpassen bei diesen ganzen Gestaltungen, weil wenn die Geschäftsleitung halt hier ist, dann musst du auch hier deine Steuern zahlen, egal was hinter dem Firmenname für eine Rechtsform steht. Ja, da kann es dann auch eine EWIF sein oder eine Limited oder was auch immer. Ja, wenn hier die Geschäfte gemacht werden, man hier lebt, dann Vorsicht. Ja.
Gut, Fabian, also wir haben noch viel vor uns in diesem Podcast. Ich danke allen Zuhörern, dass ihr uns immer so begleitet und für euer Feedback. Dann hören wir uns nächste Woche, oder?
So machen wir's. Also,
gut, mach's dann, gut. Ja, ciao, ciao, tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.